Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Wladimir Balzer.
Immer nachts im Radio und jederzeit als Podcast. Herzlich willkommen zu Kultur vom Tage. Überall Neustarts in dieses Jahr 26. Auch für das Oberhaupt der katholischen Kirche und als Papst aus den USA sind die politischen Erwartungen gerade besonders hoch. Ob er sie erfüllt, das wollen wir genauer wissen in dieser Sendung. Und Afghanistan scheint ja so weit weg, wenn man auf die neuen Konfliktherde schaut. Aber es ist sofort wieder da, wenn man zum Beispiel an das Schicksal einer der besten Kriegsfotografinnen denkt. Anja Niedringhaus, die Deutsche, die in Afghanistan bei der Arbeit getötet wurde. Eine neue Doku erzählt ihre Geschichte und hat einiges Neues zu berichten. Ich bin mit der Regisseurin verabredet. Außerdem sind wir in der Staatsoper in Berlin und schauen uns eine bemerkenswerte Uraufführung an. Ein sehr bekannter Komponist hat Musik geschrieben über Herzlosigkeit. Dann geht es nach Istanbul, wo die renommierte Kunstbiennale in einer Krise ist. Und dann erinnern wir an einen der erfolgreichsten Autoren im deutschsprachigen Raum. Jemand, der an Außerirdische und ihren Einfluss glaubte. Ein Geschäftsmodell, das sich für ihn sehr gelohnt hat mit Millionen verkauften Büchern. Erich von Däniken.
Wir hatten Besuch aus dem Weltall. Die waren vor Jahrtausenden da und die sind wieder da. Und das sollten wir endlich begreifen, denn es tut uns gut.
Er hat daran geglaubt, woran eigentlich niemand mehr glaubt, an Außerirdische und wie sie uns prägen. Erich von Däniken, einer der erfolgreichsten Autoren, die je auf Deutsch geschrieben haben, mit Millionen verkauften Büchern. Er hat ein bisschen Wissenschaft, viel, viel Mythos und viel Fantasien über Unerforschtes zu einem Erfolgsrezept gemacht. Katrin Hondler erinnert an Erich von Däniken.
Für seine vielen Millionen Leserinnen und Leser und Fans in aller Welt hatte Erich von Däniken vor allem eine Botschaft, die er jahrzehntelang wiederholte. In Büchern, Filmen und Vorträgen und auch hier im Alter von 88 Jahren in einer Doku des Schweizer Senders SRF.
Vor vielen Jahrtausenden, zu einem Zeitpunkt, dass unsere Vorfahren Steinzeitleute waren, da landeten mal Außerirdische. Unsere Vorfahren begriffen nichts, sie hatten keine Ahnung von Technologie und sie meinten irrtümlicherweise, diese Außerirdischen seien Götter.
Und so hätten, meint Erich von Däniken, die Aliens bei ihrem Besuch auf der Erde prägende, bleibende Spuren hinterlassen in Kulturen wie die der ägyptischen Pharaonen oder der Maya. So war er etwa überzeugt, die geheimnisvollen sogenannten Nazca-Linien in Peru auf einem Hochplateau südlich der Hauptstadt Lima seien in Wahrheit die Landebahnen der Außerirdischen. Noch im hohen Alter begeisterte der selbsternannte Spezialist für Galaktisches und Urvater der sogenannten Präastronautik seine Anhänger. Erich von Däniken füllte mit seinen Vorträgen große Hallen, wie hier 2023 in der Schweiz.
Wieso stehe ich hier als 88-Jähriger? Und erzähle die Geschichten ziemlich emotionsgeladen, weil ich überzeugt bin, wir hatten Besuch aus dem Weltall. Die waren vor Jahrtausenden da und die sind wieder da. Und das sollten wir endlich begreifen, denn es tut uns gut.
Von der Wissenschaft wurden von Dänikens Thesen nie ernst genommen. Archäologen kritisierten den Schweizer Hobbyforscher als hoffnungslosen Spinner und Phantasten. Darüber ärgere er sich schon lange nicht mehr, da stehe er einfach drüber, sagte von Däniken vor einigen Jahren in einem Interview. Sein Erfolg hat unter der Kritik ohnehin nie gelitten, im Gegenteil. Möglicherweise lag es auch an der geschickten Verknüpfung seiner steilen Thesen mit tatsächlichen wissenschaftlichen Erkenntnissen und spannenden, bleibenden Rätseln der Weltgeschichte.
Immer wenn Menschen einer fortgeschrittenen Gesellschaft mit Menschen einer technologisch unterentwickelten Gesellschaft zusammenkamen, entstanden Kulte. Die Unterentwickelten begriffen die Technologie nicht und sie meinten in den meisten Fällen, die technologisch höher entwickelten seien Götter. Das ist natürlich alles Unsinn, es gibt keine Götter, aber so ist es überliefert worden.
Erinnerungen an die Zukunft hieß 1968 das erste Buch von Erich von Däniken. Es wurde der erste Riesenerfolg für den Schweizer, der am 14. April 1935 im Kanton Aargau zur Welt kam. Ausgebildet war Erich von Däniken als Koch und Hotelier, aber bereits 1976 gab er den Gastronomiejob auf und widmete sich ganz seiner Leidenschaft, der Alienforschung. Aus dem Hobbyforscher wurde ein Unternehmer. Er gründete einen Freizeitpark in Interlaken, den Mystery Park, und eine Stiftung, die sich ganz den Außerirdischen widmet, die Forschungsgesellschaft für Archäologie, Astronautik und SETI. Im vergangenen November hatte der 90-jährige Erich von Däniken dort noch einen kurzen, mit Standing Ovations bejubelten Auftritt. Die Menschen beginnen zu verstehen, dass wir richtig liegen, rief er da ins Publikum. Wir haben Besuch von den Außerirdischen bekommen. Wie am Sonntag bekannt wurde, ist Erich von Däniken am 10. Januar im Krankenhaus Interlaken gestorben.
Katrin Hondl erinnerte an einen der größten Bestseller-Autoren und sein Erfolgsrezept. So weit weg ist Afghanistan, so sehr von den Schirmen verschwunden, so bitter zu sehen, wie die Taliban dort wieder die Herrschaft übernommen haben. Nach all den Opfern, die gebracht wurden, um sie zu stürzen und die Taliban klein zu halten, um Demokratie zumindest zu ermöglichen. Opfer auch von den Deutschen, die dort im Einsatz waren. Auch sie haben natürlich Opfer gebracht. Und um die Lage im Land zu dokumentieren, war auch die Fotografin Anja Niedringhaus dort in Afghanistan und wurde getötet. Doch ist ihr Tod eigentlich genug aufgeklärt worden? Und was bleibt eigentlich von ihrer Arbeit? Aber auch vom Einsatz der deutschen Truppen und der zivilen Helfer. Eine Dokumentation in der ARD-Mediathek, die ab sofort zu sehen ist und am Montagabend dann auch im linearen Fernsehen, will das zeigen. Regisseurin ist Sonja Winterberg. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Sie haben Anja Niedringhaus auch persönlich damals kennengelernt. Was ist Ihr Eindruck von ihr als Person?
Ja, sie war eine sehr lebensfrohe Person, eine Menschenfängerin im besten Sinne. Wenn sie in einen Raum kam, war sie einfach sehr schnell der Mittelpunkt, weil sie sehr offen, sehr fröhlich und einfach sehr zugänglich war.
Was war ihr Verständnis von ihrer Arbeit?
Ich glaube, ihr war es immer wichtig, die Hoffnung im Chaos zu finden. Und sie hatte da eine besondere Fähigkeit, trotz Kriegswahnsinn Momente des Alltags zu zeigen, Menschen, vor allem Frauen und Kinder im Konflikt zu zeigen, statt eben nur die militärische Maschinerie zu dokumentieren.
Man könnte jetzt mit dem Klischee spielen und sagen, das wäre ein weiblicher Blick. Gibt es einen weiblichen Kriegsfotografinnenblick?
Naja, also vielleicht nicht der Blick an sich, aber die Zugänge sind natürlich andere. Sie hat zum Beispiel gesagt, dass sie sich überhaupt nicht für Kriegsgerät interessiert, während die Männer, also ihre männlichen Kollegen, sich häufig eben genau über die Waffengattungen unterhalten konnten oder die Panzer. Das hat sie gar nicht interessiert. Ihr ging es um das Weiterleben, die Widerstandsfähigkeiten und auch die kleinen Freuden der Menschen, die halt unter diesen widrigsten Umständen leben mussten.
Nun ist sie ja vor 12 Jahren ermordet worden während ihres Einsatzes in Afghanistan vor einer Polizeistation, im Innenhof einer Polizeistation. Sie wollte dort einen Wahlvorgang mit einer Kollegin gemeinsam beobachten. Die Kollegin dort wurde schwer verletzt. Anja Niedringhaus wurde getötet und die Nachforschungen über diese Tötung wurden relativ bald auch wieder eingestellt. Die Rede war von einem Einzeltäter. Was sind Ihre neuen Erkenntnisse nach all den Recherchen?
Naja, dass dieser Einzeltäter, natürlich ist es ein einzelner Mensch, der die Tat begangen hat, aber dass der eben Teil eines größeren Netzwerkes war und auch Menschen oder Männer im Hintergrund hatte, die ihn praktisch dazu gebracht haben, beziehungsweise ihm das Go gegeben haben, dieses Attentat zu verüben. Es war keinesfalls spontan, also die Zeit zwischen dem Moment, wo er sich entschließt, das Attentat zu begehen und den eigentlichen Schüssen, da ging 30 Minuten nochmal ins Land. Ja, das sind alles so Dinge, die sich 2014 die Behörden und insbesondere auch das Bundeskriminalamt so nicht angeschaut haben.
Das heißt, der Fall müsste wieder aufgerollt werden?
Ich persönlich finde ja, das ist natürlich immer eine Frage, was kommt am Ende bei raus? Wir sind natürlich 2014 in einem anderen Afghanistan unterwegs gewesen, als wir heute haben. Die Taliban haben eine ganz andere Regierungsform. Wir haben natürlich nicht mehr den Zugang. Das BKA ist nicht mehr in Afghanistan. Das ist schwierig, aber im Grunde genommen würde es schon einer gewissen Aufklärungsnotwendigkeit bedürfen.
Was würde man da, Sie haben gesagt, war Teil eines Netzwerks und es war auch nicht ganz so spontan, wie es vielleicht am Anfang noch schien. Was könnte dabei rauskommen? Was für Erkenntnisse könnte man gewinnen über diese Zeit, aber auch über die Entwicklung Afghanistans aus diesem Fall?
Ja, also ich glaube, es wäre wichtig, dass sich Deutschland auch nochmal mit der Verantwortung stellt, was wir eigentlich in Afghanistan gemacht haben. Wir waren, denke ich, alle sehr schockiert, als die Taliban 2021 zurück an die Macht kamen. Aber wie es dazu kommen konnte, dass 20 Jahre lang Deutschland auch da eine sehr große Rolle in Afghanistan gespielt hat und trotzdem diese Tat möglich war und dass trotzdem auch hinterher die Taliban wieder an die Macht kamen, hängt natürlich auch damit zusammen, welche Rolle Deutschland dort eingenommen hat. Und das war sicher nicht immer nur rühmlich.
In welcher Hinsicht? Was meinen Sie?
Naja, wenn man auf ein System stößt, das so komplett anders ist, man baut eine parallele Struktur auf, was die Judikative angeht, die Exekutive. Also sie haben immer ein afghanisches System, ein afghanisches Verständnis der Kultur gehabt. Aber damit sie Geld bekamen, hat man ja the rule of law, die westliche Form der Regierung, der Gerichtsbarkeit und so weiter gefordert. Und so kam es eben zu so einem Paralleluniversum in einem Land, in dem wir quasi auch viel Korruption zum Beispiel hatten. Und es sind eben unglaublich viele Menschen in Afghanistan, also jetzt nicht nur Anja Niedringhaus, sondern auch Afghanen gestorben, weil wir meines Erachtens zu wenig darauf geachtet haben, in welcher Kultur wir uns eigentlich bewegen und was die darunterliegende Narrative im Land sind.
An welchen Punkten hätte man da anders agieren müssen? Hätte man die Rückkehr der Taliban womöglich verhindern können?
Also ich denke, zu dem Zeitpunkt, als Anja Niedringhaus erschossen wurde, war es sicher schon zu spät. Man hätte wahrscheinlich sehr viel früher sich überlegen müssen, ob das, was die Amerikaner da verfolgen, etwas ist, bei dem man mitmachen möchte.
Bei Ihren Recherchen, Sie haben ja viel und lange reingesteckt. Ich glaube, korrigieren Sie mich, schon mehrere Jahre in diesen Film?
Wir waren fast 10 Jahre damit beschäftigt.
Das ist eine lange Zeit. Das ist eine lange Zeit. Auch in diesen 10 Jahren ist ja immens viel passiert. Zum einen eben auch, wie gesagt, schon die Rückkehr der Taliban. Also, wie war Ihr Zugang zu Informationen, zu Akten, zu Menschen?
Ja, ganz unterschiedlich. Also natürlich haben uns auch unglaublich viele Menschen in Afghanistan und Pakistan unterstützt. Uns hat die Familie von Anja Niedringhaus, Kathy Gannon, Sie haben sie vorher genannt, Überlebende des Attentats, unterstützt. Es waren viele Menschen beteiligt an dem, uns Informationen zu geben, zuzuspielen, haben Gespräche mit uns geführt. Und es gab eben auch, zum Beispiel haben sie im Film eine Richterin, die dann zwar anonym auftritt, aber die eben das Berufungsverfahren zum Beispiel geleitet hat und die uns ganz klar sagt, dass man irgendwann aufgehört hat zu ermitteln, wahrscheinlich weil man Sorge hatte, was bei diesen Ermittlungen rauskommt.
Haben Sie ein Beispiel, wo Sie einfach auf Granit gestoßen sind bei Ihren Recherchen?
Es gibt viele Punkte, wo man dann immer wieder neue Ansätze brauchte und neu schauen musste. Es gibt ein Gespräch mit dem Täter, eine Befragung durch die Geheimpolizei. Das wurde damals gefilmt und diesen Film haben wir sehr lange versucht, auf verschiedensten Wegen zu bekommen. Und das ist uns zum Beispiel nicht gelungen. Also wir wissen, was in dem Gespräch gesprochen wurde. Es gibt ein Protokoll, aber es gab eben nicht die Möglichkeit, diesen Film nochmal sich selbst anzuschauen.
Was ist mit dem Täter passiert?
Der Täter hatte ursprünglich ja die Todesstrafe erhalten. Dann wurde diese auf Bitten der Überlebenden, also Anja Niedringhaus Familie und Kathy Gannon, reduziert auf 20 Jahre, also auf lebenslänglich. Und er kam dann nach 7 Jahren frei im Zuge eines Gefangenenaustausches dieser Terrorgruppe, zu der er gehörte, unter dem ehemaligen Kriegsherrn Hekmatyar, der 2017 wieder in die Regierung integriert wurde und der sozusagen als eine seiner Forderungen hatte, dass bestimmte Mitglieder seiner Gruppe entlassen werden aus der Haft. Und dazu gehörte auch der Täter. Deutschland hat davon erst nach der Entlassung erfahren. Heiko Maas hatte noch mal versucht, in Kabul zu intervenieren.
Der damalige Außenminister.
Genau, das war dann schon zu spät.
Der deutsche Einsatz in Afghanistan, die Diskussionen darum, aber auch die Behörden, mit denen Sie Kontakt hatten, als es um die Aufklärung dieser Tötung ging. Und jetzt das Deutschland vom Jahr 2026 in einer ganz anderen Sicherheitslage, gerade in Europa. Afghanistan scheint weit. Und die Debatte wird aber weiter geführt über die sogenannten afghanischen Ortskräfte, die ja eigentlich zu großen Teilen jedenfalls nach Deutschland kommen sollten und dann ja einige von ihnen doch in Pakistan bleiben mussten, andere wiederum sogar nach Afghanistan zurückgeschoben wurden von Pakistan. Wo sehen Sie dieses Deutschland, was die Aufarbeitung des Afghanistan-Einsatzes angeht, das Deutschland von heute, von 2026?
Ja, das ist einfach nicht sehr rühmlich, ne? Also wir sind meines Erachtens da ganz am Anfang und vielleicht braucht es auch eine Generation, um da nochmal genau hinzuschauen. Also die derzeitige Regierung unternimmt ja nichts, was so eine Aufarbeitung anginge. Und die Lage mit den Ortskräften ist höchst bedauerlich. Und ich weiß, dass also Anja Niedringhaus wäre wahrscheinlich entsetzt. Sie hat sich immer dafür eingesetzt, Menschen, die auch gerade für die Deutschen gearbeitet haben, ob es nur für die Streitkräfte waren oder für Journalisten, dass die natürlich gesichert werden, dass wir schauen, dass die geschützt sind. Denn ohne Menschen, die uns helfen in diesen Gebieten, sind wir auch als Journalisten natürlich komplett machtlos. Wir sind darauf angewiesen. Und es ist einfach eine sehr bequeme Haltung, wenn man findet, dass Afghanistan sehr weit weg ist, dass die Menschen sehr weit weg sind. Dahinter verbergen sich Schicksale und Menschen, die tatsächlich ihr Leben da riskiert haben für uns.
Das sagt die Dokumentarfilmerin Sonja Winterberg, die gemeinsam mit Juri Winterberg eine Dokumentation vorlegt, die am Montagabend kurz nach 11 im ersten deutschen Fernsehen zu sehen sein wird, im linearen Programm und danach über 3 Monate lang in der ARD-Mediathek über die ermordete Kriegsfotografin Anja Niedringhaus, die in Afghanistan ermordet worden ist im Jahr 2014. Ich danke Ihnen sehr, Frau Winterberg, für das Gespräch.
Herzlichen Dank.
Der Papst ist gerade ziemlich gefordert, so politisch auf jeden Fall. Leo kommt ja aus den USA und da gibt es einiges, was sie beschäftigt. Die Migrationspolitik oder was sie beschäftigen sollte womöglich in seinem Amt. Also wie gesagt, die Migrationspolitik, aber auch etwa der Einsatz in Venezuela, um nur einiges zu nennen. An diesem Wochenende hat er als Staatschef des Vatikans ein Neujahrsempfang für die dort akkreditierten Diplomaten gegeben. Und da fiel schon auf, wie stark er Gewalt und Kriege für die Durchsetzung von Machtinteressen kritisierte. Die Vereinten Nationen seien bedroht, sagte er da. Die Herrschaft des Rechts sei bedroht. Und dann sagte er den Satz, der Krieg ist wieder in Mode gekommen. Fragen wir Michael Hochgeschwender, Amerikanist von der Uni München. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Wie darf man die Worte des Papstes verstehen? Er hat ja an keiner Stelle tatsächlich über seine Heimat, über die USA explizit gesprochen. Hat er sie auch gemeint?
Ja, ganz deutlich. Also zum einen hat er auf Englisch angefangen, was er in der Regel so nicht macht. Und zum anderen war das, was er sagte, für einen Papst erstaunlich klar. Also sowohl bezogen auf Venezuela wie bezogen auf die Migrationsfrage. Also das war schon für jeden, der zuhören wollte, völlig deutlich erkennbar, worum es ihm da ging.
Ist das motiviert durch seine Herkunft, die USA, oder ist das generell ein politischerer Papst?
Naja, er ist ein politischer Papst. Er ist sehr vorsichtig in seinen Äußerungen. Aber für die Vorsicht, die er normalerweise an den Tag legt, war das tatsächlich eine ziemlich eindeutige Stellungnahme. Und er hat sich in Interviews ja mehrfach schon ähnlich geäußert. Vor allen Dingen, was jetzt ICE und die Migrationsfrage angeht. Aber jetzt auch bezogen auf Venezuela war das eine sehr eindeutige Stellungnahme.
Nun fragt man sich natürlich, wie viel Einfluss hat der Papst eigentlich in den USA? In seiner eigenen Heimat, der Katholizismus hat da ja ganz andere Ausprägungen als etwa in Südamerika oder in Europa. Also welche Rolle spielt Leo in den USA?
Ja, zum einen, er ist ein Amerikaner, er ist ein amerikanischer Papst. Zum anderen hat gerade der konservative Flügel des amerikanischen Katholizismus immer sehr großen Wert auf Papsttreue gelegt. Man war schon unter Franziskus etwas irritiert. Jetzt hat man einen Papst, der in seinen Aussagen insgesamt deutlich konservativer ist als Franziskus, aber gleichzeitig sehr deutlich in der Ablehnung dessen, was Donald Trump in vielerlei Hinsicht fabriziert. Und das wird für viele konservative amerikanische Katholiken die Frage stellen, wo stehen wir eigentlich?
Wie stark ist denn eigentlich die MAGA-Bewegung, die Trump-Bewegung im amerikanischen Katholizismus verortet?
Also sie ist schon gerade im konservativen Segment vorhanden. Was den katholischen Teil der MAGA-Bewegung angeht, so sind sie weniger beeinflusst von diesem fast blasphemischen Personenkult um Trump. Sie haben viele Probleme damit, dass im evangelikalen Sektor Trump so auf den Schild gehoben wird und fast in die Nähe eines Heiligen gerückt wird. Das ist im Katholizismus nicht so, wie man überhaupt sagen muss, dass der Katholizismus nicht ganz so ausgeprägt nationalistisch ist wie etwa die evangelikale Rechte.
Also könnte es sein, dass im US-Katholizismus da auch nochmal eine Entscheidung ansteht, pro Trump oder eben anti-Trump?
Ja, und das wird vom Papst ja auch zum Teil gefördert. Also er hat jetzt das Rücktrittsgesuch von Kardinal Dolan von New York sehr, sehr schnell angenommen. Also kaum hatte er es gestellt und Dolan ist bekennender Trump-Fan, hatte Leo das schon angenommen. Das heißt, er versucht auch im Episkopat eine Situation zu schaffen, wo man sich etwas von Trump distanziert, ohne sich jetzt in die Arme der Demokraten zu werfen.
Gleichzeitig hat man ja auch gesehen, also zum Beispiel an J.D. Vance, der ja Leo auch mit ihm gesprochen hat, auch durchaus respektvoll über ihn gesprochen hat, nach seiner Amtseinführung, dass ja auch die MAGA-Spitze es sich zumindest offenbar, ich weiß nicht, vielleicht inzwischen schon anders, sich mit Leo, mit dem Papst auch nicht wirklich verscherzen will. Könnte sich das noch ändern?
Ja, aber auf der anderen Seite haben Vance und andere Rechtskatholiken im Umfeld der MAGA-Bewegung auch schon Kritik am Papst geübt. Sie haben ihm vorgeworfen, er sei woke. Das ist vor allem im Internet der Fall. Was nicht so ist, also wenn der Papst die katholische Soziallehre vertritt, vertritt er die katholische Soziallehre und ist nicht irgendein woker Linker. Also insofern stehen gerade diese Leute wie Vance und andere, die sich selber sehr stark als Katholiken auch inszenieren, vor dem Problem, wie gehe ich mit einem Papst um, der nicht so offenkundig in Anführungszeichen links steht wie Franziskus, aber gleichzeitig sehr pointiert katholische Positionen in der Migrationsfrage, aber auch in der Frage militärischer Interventionen vertritt.
Das sind ja die beiden Punkte, die gerade in der US-Politik so heftig diskutiert werden, eben die militärischen Interventionen. Wir haben es gesehen in Venezuela, was ja auch die MAGA-Bewegung durchaus auch spaltet in den USA selbst. Und das andere, Sie haben es angesprochen, die Migrationspolitik mit der Behörde ICE, die in verschiedenen Städten da auch für viele Debatten und Streite gesorgt hat. Und wir haben ja vor einigen Tagen auch schon einen ersten Todesfall dort erleben müssen, der auch nochmal Wellen geschlagen hat. Welche Rolle könnte der Papst, der amerikanische Papst Leo, beim Thema Migrationspolitik in den USA spielen?
Also er hat schon vor ein, zwei Wochen sehr deutlich gewarnt, beziehungsweise seiner Besorgnis Ausdruck verliehen, dass ICE und auch die amerikanischen Behörden etwa den Sakramentenempfang katholischer Migranten, die in Lager gesperrt worden sind, verhindern. Da hat es mehrere Zwischenfälle gegeben, als Bischöfe und Priester vor diesen Lagern auftauchten und nicht vorgelassen worden sind. Und auch das wirft ein Problem für jemanden wie J.D. Vance auf. Also ich muss zumindest, egal wie ich zur Migration stehe, muss ich bereit sein, für inhaftierte Migranten den Sakramentenempfang zu ermöglichen.
Und jenseits seines Verhältnisses zu seiner Heimat in den USA, generell, global, ein Papst steht ja immer auch traditionell eigentlich für den Friedensgedanken, für den Gedanken des Ausgleichs, des Miteinanderredens, des Gedankens der Diplomatie. Das scheint ja im Moment nicht besonders en vogue zu sein, wenn man sich die Weltlage so anschaut. Was konnte der Papst in seiner bisher kurzen Amtszeit da bisher schon bewirken? Gab es da erste Anstöße?
Naja, er versucht immer wieder in Ansprachen und in Interviews diesen Gedanken einer stabilen Weltordnung zu vertreten. Und insbesondere weist er auf das Völkerrecht hin. Denn Trump und seine Entourage gehen ja stark davon aus, man muss zerstören, um etwas Neues zu schaffen. Das ist so eine Art Schumpeter-Idee, das Ökonomen-Schumpeter. Aber das kann man natürlich nur machen, wenn es eine stabile Rechtsordnung gibt. Und diese stabile Rechtsordnung wird etwa auch bezogen auf Grönland momentan von der Trump-Administration angegriffen. Das wird mittelfristig und langfristig auch die Wirtschaft unterminieren. Und ich glaube, dass der Papst hier durchaus einen Punkt hat.
Michael Rückeschwenter, der Amerikanist und Katholizismus-Experte von der Uni in München, über Leo, den amerikanischen Papst, zu Beginn dieses 9 Jahres und seine Rolle, die er da ausfüllen kann oder eben auch nicht, wo ihm da die Grenzen gesetzt sind. Ich danke Ihnen sehr fürs Gespräch.
Gerne.
So, und so kann es nämlich auch kommen. Da verkauft man also sein Herz, wird reich, bekommt als Ersatz einen Stein eingesetzt und schon ist das Leben nicht mehr besonders sinnvoll. Erzählt im Märchen Das kalte Herz von Wilhelm Hauff. Und jetzt auf die Bühne gebracht in Berlin.
Nichts, ich fühle nicht mehr in meinem Herz kein Sturm.
Samuel Hasselhorn an der Berliner Staatsoper bei der Uraufführung der neuen Oper von Matthias Pintscher, einem der anerkanntesten Komponisten überhaupt und für uns gesehen von Jörn Florian Fuchs. Schönen guten Abend.
Hallo, guten Abend.
Also Peter, dieser bedauernswerte Held, der feststellt, dass er nichts mehr fühlen kann, weil er sein Herz gegen einen Stein getauscht hat. Wie wird er gezeigt?
Der wird hier ganz anders als im Märchen gezeigt. Da müssen wir gleich auf den Inhalt des Ganzen kommen. Der ist nämlich durchaus etwas verwirrend. Pintscher hat sich entschieden, gemeinsam mit seinem Librettisten eine andere Geschichte zu erzählen. Es geht um die ägyptische Göttin Anubis, die letztlich dieses Herz an sich nimmt. Die Mutter von Peter spielt auch noch eine etwas unrühmliche Rolle. Und es bleibt eigentlich nur ein roter Faden, nämlich eben dieser Verlust wirklich des Herzens, das Tauschen zu einem Stein und diese Gefühlslosigkeit. Ich nehme gleich vorweg, dass ich das Libretto gelesen habe und mir dachte, wow, also das ist schon eine Herausforderung. Bin mal gespannt, wie das auf der Bühne aussieht und welche Klänge dazu jetzt kommen. Im Nachhinein muss ich sagen, ich stelle mir eine große Frage, nämlich die bleibt auch einfach bestehen, warum das unbedingt diese ägyptische Göttin sein muss. Also mir ist die Variante, die da erzählt wird, warum man so von diesem Märchenstoff abgeht und trotzdem gar nichts über die Gegenwart erzählt, sondern so eine ganz eigene, etwas verschrobene Mythologie da macht, die bleibt als großes Fragezeichen über dem Abend.
Das ist wirklich bemerkenswert, ja. Also beim Thema kaltes Herz, dann spielt ja auch der Deutsche Wald noch eine Rolle. Gier, also die Liste ist lang, so viele Anlässe, einen solchen Abend auch politisch zu erzählen, das alles wird nicht getan?
Das wird nicht getan. James Darrah Black hat das Ganze inszeniert. Der macht das durchaus sehr fein und schön erstmal. Wir sehen einen Wald, der sich auch mit Videoprojektionen anmutig bewegt. Es sind dann Wölfe, tote Wölfe, die wie in einem Schlachthaus von oben heruntergelassen werden. Eindrucksvolle Bilder zunächst, Schauwerte. Es ist ja eine Oper in 12 Szenen, aber es bleibt eigentlich das Bühnenbild dann relativ ähnlich. Es passiert relativ wenig. Und man hat das dann irgendwann schon gesehen, dann gehen die Wölfe wieder nach oben, dann kommen sie wieder nach unten. Also das ist irgendwann szenisch ein bisschen auserzählt. Ich muss auch sagen, dass es total schwierig ist, was man da jetzt konkret machen soll. Ich dachte mir an der einen oder anderen Stelle, das nehme ich jetzt mal gleich schon vorweg, es gibt eine Sprechpartie, Azael, eine auch sinistre Figur, das ist hier Sunny Melles, die wir ja nun kennen für ihre legendären Würg- und Kotzattacken im Film oder überhaupt für ihre wunderbar hysterische Art aufzutreten. Und die macht es auch toll, also die keift, die schreit und das ist, ich musste öfters lachen und ein Nachbar hinter mir röchelte so ein bisschen oder hat schwer geatmet, weil er wohl dachte, da kann sich jemand nicht benehmen. Ich fand das witzig, es war aber nicht witzig gemeint. Es ist alles todernst. Wenn man diese Partie von Melles zum Beispiel ein bisschen ironisieren würde, wirklich auch im Stück, wenn man so ein kleines Augenzwinkern mit hinein tun würde, dann würde aus der Sache durchaus was. Und so ist das doch eine sehr, ja, eine Kunstanstrengung und die Betonung liegt doch ein bisschen sehr auf der Anstrengung. Alles sehr gut gemacht, die Parameter, aber letztlich die Frage, wozu das Ganze und über diese knapp 2 Stunden Netto-Spielzeit braucht man schon auch Sitzfleisch.
Da fragt man sich natürlich, was mit der Musik ist. Vielleicht kann die ja ein bisschen ausgleichen. Also wir haben es ja schon ein bisschen gehört, gerade eben Samuel Hasselhorn, der also für meine Begriffe sehr eindringlich dort gesungen hat, vom Verlust seines Herzens. Ein bisschen Eindruck von der Musik können wir auch hier noch ein bisschen gewinnen. Klingt schon recht dramatisch und auch angsteinflößend, fast schon filmisch, wenn man sich im Wald bewegt. Vielleicht das Gefühl der Verlorenheit und der Bedrohung, kommt das auch mit rüber bei dieser Musik?
Ja, also ich meine, was Pinscher macht, das ist ein Stück, das auch für die Staatskapelle Berlin geschrieben wurde und die machen das wunderbar. Er dirigiert den Abend natürlich auch selber. Es ist überhaupt einer der brillantesten Dirigenten für neue Musik. Das ist absolut unanfechtbar, denke ich. Und ich dachte nur immer wieder, das, was er so dirigiert, wofür ich ihn schätze, das ist oft viel, viel spannender, als was er heute Abend geboten hat. Das sind eindrucksvolle Effekte. Er kann auch gerade in hohem Blech zum Beispiel tolle Sachen machen. Es ist die Gesangspartie für den Samuel Hasselhorn, für den Peter, ist, haben wir ja gehört schon, wirklich brillant geschrieben. Also das ist ganz toll instrumentiert, das ist ein großes Handwerk, da ist überhaupt keine Frage. Aber auch da ist so ein bisschen die Erschöpfung der Mittel über diese 2 Stunden. Wir haben dann diese, ich würde mal vielleicht das gebrochene Romantik nennen oder gebrochene Waldmusik. Es gibt auch Waldmusiken so als instrumentale Zwischenspiele, die er da macht, die ganz eindrucksvoll klingen. Zunächst sehr atmosphärisch, sehr schön und dann wiederholt sich das eben immer wieder letztlich. Also das ist auch keine eigene Tonsprache, das muss ja auch gar nicht sein. Es muss ja nicht jeder immer das Rad neu erfinden. Das finde ich auch ein bisschen albern, dass man immer nach dem ganz Neuen in der neuen Musik fragt. Aber ich dachte mir auch so, ja, also er hat da seinen Werkzeugkasten und das kann er auch alles und er zeigt auch, was er kann. Und das Ensemble ist so toll, die Kapelle ist so toll. Aber irgendwie bleibt man immer auf Distanz ein bisschen zurück. Und mir ging das so und dachte mir so, also es ist eine gewisse Ratlosigkeit. Mit viel Geld, mit viel Aufwand das alles gemacht, aber ein Stück, das so seltsam auch irgendwie aus der Zeit fällt, dass man eben gar nicht richtig greifen kann und letztlich dann auch über die gesamten 2 Stunden gesprochen, musikalisch auch nicht so ganz.
Dabei hätte man beim Thema Gefühllosigkeit einiges erzählen können, politisch, gesellschaftlich, und das ist offenbar in diesem Fall nicht passiert. Also ja, sehr gemischte Eindrücke von diesem Abend, eher mit Tendenz zum Kritischen. Jan-Florian Fuchs, der nicht wirklich berührt wurde von dieser Uraufführung von Matthias Pintscher in der Staatsoper in Berlin, Das kalte Herz nach Wilhelm Hauff. Ich danke Ihnen sehr für Ihre Eindrücke.
Gerne.
Eine der wichtigsten Kunstbiennalen scheint gerade in eine veritable Krise zu rutschen. Die Istanbul-Biennale. Gleich 2 künstlerische Leiterinnen haben in kürzester Zeit hingeschmissen. Erst eine Kuratorin aus Großbritannien, die auch in Saudi-Arabien sehr viel gearbeitet hat. Und jetzt eine aus dem Libanon. Und wir wollen darüber reden, was die Istanbul-Biennale, die es ja schon seit 1987 gibt, schon eine ganze Weile, gerade beschäftigt, mit Ingo Arendt, ein Mann, der diese Istanbul-Biennale immer wieder begleitet, auch als sie im letzten Jahr stattfand oder begann stattzufinden im September, bei uns darüber berichtet hat. Schönen guten Abend.
Guten Abend, Herr Balzer.
Was ist genau da vorgefallen, dass es jetzt schon wieder die 2. künstlerische Leiterin in relativ kurzer Zeit hingeschmissen hat?
Ja, wenige Tage vor Jahresende hat die Istanbuler Stiftung Kunst und Kultur, IKSV, überraschend mitgeteilt, dass die Istanbul-Biennale nach ihrer ersten Etappe im letzten Herbst eben vorzeitig beendet wird. Und sie hat persönliche Gründe. Der Kuratorin Christine Thomé, die in Beirut lebt, eine Libanesin, hat sie angeführt. Und man muss wissen, diese Istanbuler Stiftung für Kunst und Kultur ist eine private Institution, die der industriellen Familie Eczacıbaşı gehört. Denen gehört auch das riesige, große Kunstmuseum Istanbul Modern am Hafen von Istanbul, am Bosporus. Und diese IKSV, die richtet auch den türkischen Pavillon auf der Venedig-Biennale aus.
Gibt es da relativ wenig staatlichen Einfluss, relativ wenig staatliches Geld bei der Istanbul-Biennale?
Bei der Istanbul-Biennale gibt es so gut wie gar kein staatliches Geld. Das wird alles von vermögenden Industriellen gesponsert. Es gibt überhaupt auch kein staatliches Kunstmuseum. Und das macht diese Sache natürlich auf der einen Seite sozusagen gegenüber staatlichem Druck ein bisschen nicht so anfällig. Aber es ist auch natürlich dann wiederum von den Sponsorenwillen abhängig.
In diesem Kontext bewegt sich das ja sicherlich auch. Also die Außenwahrnehmung ist ja dann schon so, dass man sich fragt, inwieweit will der Staat da reinreden, der türkische Staat, in die Freiheit der Kunst, in die Freiheit des Kuratierens. Also unabhängig davon erlebt man das ja immer wieder, auch Personalquerelen an den Spitzen von großen Biennalen. Das ist nicht nur bei der Istanbul-Biennale so. Was macht diesen Fall, dass jetzt sozusagen diese 2. künstlerische Leiterin in kürzester Zeit ausgestiegen ist, so besonders?
Na, Kuratorin eben selbst. Christine Thomé ist eine sehr international anerkannte und erfahrene Kuratorin. Sie hat 2013 schon mal die Sharjah-Biennale gemacht. Sie hat 1993, also 20 Jahre vorher, einen ganz wichtigen Kunstraum im Libanon, in Beirut gegründet, Ashkal Alwan, die wichtigste Plattform für zeitgenössische Kunst. Und nach dem Skandal mit Ivona Blaswig, einer britischen Kuratorin, die eben in Saudi-Arabien lebt und von der Istanbuler Kunstszene nicht angenommen wurde, war diese Frau eben in Istanbul mit besonderer positiver Begeisterung aufgenommen worden. Sie hat diese Bürgerkriegserfahrung, sie hat sehr viel Verbindung zum globalen Süden. Sie arbeitet mit dem öffentlichen Raum, was für Istanbul auch wichtig ist. Und diese Frau hatte sich eben vorgenommen, mit dem herkömmlichen Biennale-Format zu brechen. Sie wollte eine Biennale machen, die kein spektakuläres Einzelereignis ist, sondern sich als Prozess entfaltet. Und deswegen hat sie diese Biennale in 3 Etappen aufgeteilt. Einmal diese Ausstellung, über die wir im letzten Jahr schon berichtet haben, im September. In diesem Jahr sollte eine Biennale-Akademie gegründet werden, auch eine vollkommen neue Idee. Und 2027 sollte es nochmal eine 2. Ausstellung geben, die mit der Istanbuler Kunstszene zusammen veranstaltet wird.
Wo dann schon die nächste Biennale eigentlich stattgefunden hätte, alle 2 Jahre logischerweise.
Genau, die dann 2027, die 19. eigentlich noch nach herkömmlichem Muster hätte stattfinden sollen. Und das war sozusagen ein paradigmatisches Experiment. Umso rätselhafter ist es, dass sie das aufgegeben hat.
Was wissen Sie denn nun über die Hintergründe dieser Entscheidung? Also ich höre viele Fragezeichen bisher.
Naja, die erste Vermutung in der Türkei ist natürlich immer, dass da politischer Druck hinter den Kulissen stattgefunden hat. Nach allem, was ich in Erfahrung bringen konnte, scheint das aber nicht der Fall zu sein. Es halten sich seit einigen Monaten Gerüchte, dass sie selbst sehr krank sei, sie auch um ihre kranke Mutter kümmern müsse. Trotzdem bleibt die Entscheidung so ein bisschen rätselhaft. Denn welche Kuratorin gibt schon ein, wie soll ich sagen, so prestigeträchtiges und weitreichendes Projekt auf, das sich über 3 Jahre hinzieht und das sie ja selbst auch vorgeschlagen hat und das auch erheblichen Zuspruch gefunden hat. Angeblich sollen im letzten Jahr 600.000 Menschen diese Biennale besucht haben. Das ist für so eine 2-monatige Biennale nicht wenig. Also möglicherweise gab es auch Budgetprobleme, dass man sich ausgerechnet hat, na, 3-jährige Biennale ist vielleicht doch für uns zu teuer und dass man deswegen in Streit geraten ist. Die Istanbuler Stiftung Kunst und Kultur sagt dazu aber auch nichts und Christine Thomé schweigt auch hartnäckig auf jede Anfrage.
Nun haben Sie ja auch die Verortung dieser Biennale in der Stadt erwähnt, dass es eben auch so wichtig ist, da die Stadt auch so mit einzubinden und dass es so eine zentrale Bedeutung hat. Nun ist diese sehr renommierte libanesische Kuratorin Christine Thomé, die Sie erwähnt haben, jetzt zurückgetreten an der Spitze der Biennale. Welche Folgen hat das für die Stadt und für die Kunstszene vor Ort?
Naja, das ist natürlich erstmal ein riesiger Reputationsverlust für die Biennale. Diese Pannenserie seit dem Streit um die dann gecancelte Berufung der Kuratorin Ivona Blaswig. Man kriegt den Eindruck, dass die Stiftung IKSV eine renommierte Biennale, die zu den Großen der Welt zählt, nicht richtig auf die Reihe kriegt. Und dann ist es natürlich auch so, dass ein Fixpunkt für die türkische Kunstszene fehlt. Also die hat eben eine Bedeutung für die Stadt. Es gibt ja in der Türkei eben kein staatlich gefördertes Kunstsystem. Wir haben es ja eben gesagt, es hängt alles von diesen berühmten Sponsoren ab. Und mit dieser zweiten Ausstellung, die jetzt im Jahr 2000 gemacht werden sollte, sollte eigentlich dafür gesorgt werden, dass die Kunstszene in der Türkei, die politisch unter immer stärkeren Druck gerät, sich besser resilient aufstellen kann, besser vernetzen kann. Und das fällt jetzt eben weg. Und die Szene befürchtet eben, dass dieser Stützpunkt für internationale Sichtbarkeit und für ihre eigene Konsolidierung jetzt ins Wanken gerät. Und das ist natürlich auch Wasser auf die Mühlen von Staatspräsident Erdogan, der seit Jahren die kulturelle Hegemonie der liberalen Kräfte im Kunstfeld beklagt und natürlich gern selbst einen Bein in dieses Kunstsystem hineinbekommen möchte.
Und wenn man das alles in den Zusammenhang all der anderen Biennalen, auch wenn die vielleicht nicht so einfach vergleichbar sind, aber all der anderen großen Kunstbiennalen setzt, was nehmen wir da mit?
Also auch für mich zeigt das, dass so etwas wie eine strukturelle Fragilität so ganz großer Kunstevents im internationalen Bereich gibt. Und von denen man immer glaubte, dass sie so unzerstörbare Tanker sind und in schöner Regelmäßigkeit alle 2 Jahre da über die Bühne gehen. Und es zeigt auch, dass in diesem Minenfeld von Kunst, Organisation und Politik, das sich da drumherum gruppiert, eben es ist sehr schwer ist, experimentelle Formate durchzusetzen. Biennalen sind eigentlich entstanden als Experimente gegen den ästhetischen Kanon, gegen die etablierten Kunstinstitutionen. Und jetzt agieren sie selbst manchmal wie solche Tanker, wo es auf Prestige und Außenwirkung ankommt. Und das hat man in Istanbul auch in den letzten Jahren gesehen, weil die immer stärker also auf klangvolle Namen bei den Kuratorinnen gesetzt haben. Dokumentarkuratorin Caroline Bakajiev, das Künstlerpaar Elm Krehn und Traxet oder der französische Philosoph Nicolas Bourriaud haben die Biennale kuratiert und sie ist dadurch nicht unbedingt besser geworden. Das ist ein Warnsignal an Biennalen, das man aus dieser Diskussion mitnehmen kann, sich auf die innovativen und kritischen Ansätze zu besinnen, aus denen sie entstanden sind. Und dafür stand eben Christine Thomé. Und die Tatsache, dass die IKSW jetzt relativ schnell einen neuen Kurator oder eine neue Kuratorin für die Ausgabe 2027 benennen will, um das
Das muss ja sehr schnell gehen.
Das muss sehr schnell gehen. Der oder die hat nur 1,5 Jahre Zeit. Zeigt, dass da ein Rückkehr zum Business as usual im Biennalefeld möglicherweise bevorsteht. In den wenigen Zeit, die dem Menschen dann bleibt, da ist natürlich wenig Raum für Experimente.
Kunstkritiker Ingo Arend, der für uns auch die Istanbul-Biennale immer wieder beobachtet, über die Krise dieser Biennale nach dem inzwischen schon 2. Rücktritt einer künstlerischen Leiterin in kürzester Zeit und was wir darüber davon lernen können über den Rest der Kunstbiennalen des Kunstmarktes international. Vielen Dank. Wir haben schon über die Migrationsbehörde ICE in den USA gesprochen mit einem Amerikanisten in dieser Sendung und über die Tötung einer Frau im Zusammenhang mit einer Aktion dieser Behörde. Und das beschäftigt auch die Feuilletons. Die Kulturseiten vom Montag, also vom 12. Januar, hat schon Charlotte Weinreich gelesen.
Der Tod der amerikanischen Lyrikerin Renee Nicole Good lässt den USA und der Welt und auch den Feuilletons keine Ruhe. In der Frankfurter Rundschau sieht Michael Hesse darin die endgültige Zerstörung des amerikanischen Geistes. Er schildert noch einmal den Tathergang. Eine Frau in ihrem Auto auf einer schneebedeckten Wohnstraße in Minneapolis sagt: Ich bin nicht böse auf dich, zu einem maskierten Beamten, Sekunden bevor er seine Waffe zieht und sie erschießt. 3 Schüsse auf eine Mutter mit 3 Kindern. Die Bundesregierung in Washington erklärt den Schusswaffeneinsatz als Notwehr. Michael Hesse kommt in seiner Analyse zu dem Schluss: Der Tod von Renee Nicole Good ist ein weiteres schreckliches Zeugnis des autoritären Umbaus, der sich seit Trumps Rückkehr ins Amt vollzieht. Die Bundesregierung interveniert direkt in städtische Räume, untergräbt lokale Autoritäten, entwertet staatliche Ermittlungen, diffamiert Zivilisten als Terroristen und setzt auf die Logik der Bestrafung, bevor überhaupt Ermittlungen beginnen konnten. Es sind Zeiten, die man sonst nur aus dystopischen Schockern aus Hollywood kannte oder als in Europa Faschismus und Nationalsozialismus ihre Fratzen zeigten. In der Frankfurter Allgemeinen Zeitung weist Tania Martini darauf hin, dass die Trump-Regierung immer mehr Ähnlichkeit mit dem autoritären Unrechtsregime in Venezuela hat, welches sie gerade gestürzt hat. Das dürften Vance und sein Chef, der alle, die mit den Methoden der umstrittenen ICE-Polizeitruppe nicht einverstanden sind, als radikale linke Gewalt- und Hassbewegung denunziert, mit Nicolas Maduro gemeinsam haben, der in seiner Regierungszeit Tausende von Menschen außergerichtlich töten ließ. Terroristen sind immer die anderen. Und schuld ist natürlich immer der Terrorist, auch wenn er eine unbewaffnete Frau ist, die für demokratische Rechte eintritt. Tania Martini in der FAZ. In puncto Venezuela hat Trump ja immerhin ganz unverhohlen zugegeben, dass es ihm ums Öl geht. Die Süddeutsche Zeitung fragt zu Recht: Hatte die Welt sich von diesem Stoff, nachdem sie jahrzehntelang süchtig war, nicht schon losgesagt? Wenigstens ein bisschen? Der Wissenschaftler Benjamin Steininger vom Forschungskollektiv The Beauty of Oil antwortet darauf im Interview: Öl hat im 20. Jahrhundert wahnsinnig viel ermöglicht. Heute ist es aber kein produktiver Stoff mehr. Noch mehr flächenfressende Zersiedlung, noch mehr SUVs braucht niemand. Aber wer zuletzt am Pokertisch sitzen bleibt mit einem fossilen Ass im Ärmel, kann eine andere Zukunft ausbremsen. Dass Trump und die großen Weltakteure sich weiterhin über fossile Reichtümer wie Öl definieren, lässt sich Steininger zufolge auch anthropologisch erklären. Es gibt eine uralte Verbindung des Menschen zum Feuer, sagt er. Wir sind keine natürlichen Wesen, sondern Kulturwesen, weil wir seit hunderttausenden Jahren mit dem Feuer zusammenleben. Wir haben unsere Welt durch Feuer geschaffen. Zum Schluss noch zu einem ganz anderen, sehr viel greifbareren Thema. In der Welt befasst sich Jens Ulrich Eckhardt mit einem neuen Hightech-Baustein des Spielwarenkonzerns Lego. Ohne hier zu sehr in die technischen Details zu gehen, es geht in seinem Text um den neuen Smart Brick, einen Lego-Stein, der Geräusche machen, leuchten und Figuren erkennen kann. Eckhardt zeigt sich wenig begeistert von den smarten Steinen, wenn er schreibt: Lego spricht von der bedeutendsten Weiterentwicklung des Systems seit Einführung der Minifigur im Jahr 1978 und verweist auf eine Vielzahl neuer Patente, die vor allem die extreme Miniaturisierung der Elektronik betreffen. Vielleicht liegt gerade in dieser Pressemitteilung des Pudels Kern. Denn smart sind bei Lego in erster Linie die Patentanwälte und Marketingleute. Ob man nun wie Eckhardt den Niedergang von Lego prophezeit oder weiterhin Fan bleibt, angesichts der Weltlage tut es fast gut, sich zwischendurch einfach mal eingehend mit der Zukunft von kleinen Steinen zu beschäftigen.
Charlotte Weinreich mit den Feuilletons vom Montag, vom 12. Januar. Und das war schon Fazit, die Kultur vom Tage mit Wladimir Balzer. Immer nachts im Radio und jederzeit als Podcast, zum Beispiel in der DLF-App.